wenn ich Besuche, Gliederbesuche bei Adventisten gemacht habe, jetzt muss ich ja in der Vergangenheitsform sprechen, dann habe ich ab und an der Wand so meistens einen goldenen Rahmen gefunden, kein Bild darin, aber die 10 Gebote darin. Ich habe selten in einer Wohnung von Adventisten ein Kreuz gesehen. Sicher kein Kruzifix, also mit Jesus drauf, aber einfach ein Kreuz. Adventisten haben eine besondere Beziehung zu den 10 Geboten. Nicht eigentlich wegen den 10 Geboten, sondern wegen einem Gebot, dem Sabbatgebot. Und deshalb hängen sie alle 10 Gebote bei sich in der Wohnung auf. Ich bin ja dieses Jahr einige Male eingeteilt hier in Hunzenschwil und ich werde dann so in lockerer Folge über die 10 Gebote sprechen und möchte heute damit eine Einleitung machen. Für die einen unter uns verbreiten die 10 Gebote eine triste Sachlichkeit. Sie gehören dazu, aber lieben tun wir sie nicht wirklich. Wir könnten also nicht von ganzem Herzen vielen Psalmen zustimmen und einstimmen. Ich zitiere hier jetzt aus dem Psalm 119, Vers 16. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Vers 18. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Vers 24. Ich habe Freude an deinen Mahnungen. Sie sind meine Ratgeber. 47. Ich habe Freude an deinen Geboten. Sie sind mir sehr lieb. 48. Ich hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind. 72. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Also mindestens der letzte Vers ist doch eine arge Übertreibung, oder? Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Dass die 10 Gebote eine befreiende Botschaft sein können und untrennbar mit dem Evangelium verlinkt sind, ist mir bewusst geworden, als ich in der Zeitung einen Artikel gelesen habe, der folgende Überschrift getragen hat. Du sollst nicht töten und andere altmodische Gebote. Das war der Titel. Du sollst nicht töten und andere altmodische Gebote. Und erst wenn man sich überlegt, wie es zu leben wäre, wenn man diese altmodischen Gebote abschaffen würde und unser Alltag vom Gegenteil bestimmt wäre, würde uns bewusst, wie gut, wie lebensbejahend, human diese altmodischen Gebote eigentlich sind. Also beginnen wir mal mit dem Teil der 10 Gebote, die das Menschsein betreffen und die zwischenmenschlichen Beziehungen. 4. Gebot. Anstatt einen Ruhetag zu haben, würden wir hetzen, leisten, pausenlos krampfen, auf Schweizerdeutsch gesagt, ohne Wochenrhythmus. 5. Gebot. Anstatt Rücksicht auf die Eltern zu nehmen und sie zu unterstützen, würden wir nach der Maxime leben, ja, serviere die Alten ab, sie sind eh nur eine Last. 6. Gebot. Anstatt auf andere mit Worten und Taten Rücksicht zu nehmen, würde jeder mit Worten oder Taten fertig gemacht, jeder, der mir in den Weg kommt oder mir im Weg steht. 7. Gebot. Anstatt die zarten Bande der Partnerschaft zu pflegen, würden wir uns dann mit all jenen amüsieren, auf die wir Lust haben. 8. Gebot. Anstatt wahr und wahrhaftig zu bleiben, auch wenn es vordergründig Nachteile mit sich bringt, würden wir die Wahrheit so zurechtbiegen, dass es eben gerade so passt und unseren Zwecken dient. 9. und 10. Gebot. Anstatt den anderen ihren Wohlstand zu gönnen, ihre Talente, würden wir sie beneiden von ganzem Herzen und ihnen alles vergönnen, was sie besser können oder haben als ich. Und wenn wir jetzt Ähnlichkeiten mit der real existierenden Welt auffallen, spürt vielleicht etwas davon, dass wir mit der Abschaffung dieser altmosischen 10 Gebote in der Neuzeit mehr und mehr dem Albtraum einer inhumanen Gesellschaft nähern würden. Nun gibt es einen kapitalen Unterschied, wie wir diese 10 Gebote erleben, und das hat zentral mit dem Gottesbild zu tun. Und für viele Adventisten müsste der Predigttitel nicht Gnade und Gesetz, sondern Gesetz und Gnade lautern. Und weshalb ich die Umstellung im Titel vorgenommen habe, hat mit der Geschichte des Volks Israel zu tun. Nun möchte ich einige Texte mit euch lesen, wer sie aufschlagen will. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 13 und 14. Erstes Buch Mose, Kapitel 15, Verse 13 und 14. Da macht Gott dem Abraham ein Versprechen. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Gott schließt also mit Abraham einen Bund, den sogenannten Abrahamsbund, und verheißt dem Abraham, dass 400 Jahre später er wieder handeln will und dass dann der Exodus aus Ägypten stattfinden wird. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da sagt Gott eine lange Zeit, wir wissen jetzt im Nachhinein, es sind 400 Jahre. Das wäre so die Zeit von Galileo Galilei bis heute. 1622 bis 2022. 400 Jahre. Und dann im zweiten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 23 bis 24. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten, und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. 400 Jahre sind vergangen. Eine lange Zeit steht hier in dieser Übersetzung. Und Gott erinnert sich an das, was er versprochen hat. Der Gott der Verheißung gegenüber Abraham, Isaak und Jakob wurde nun der Gott der Erfüllung, indem er den Mose auffordert, das Volk aus Ägypten auszuführen, den Exodus durchzuführen. Und der Gott der Verheißungen wird jetzt zu einem Gott der Erfüllung. Und er weist sich damit als absolut treu und zuverlässig. Und jetzt wollen wir dann miteinander einen längeren Abschnitt lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Aber ich muss das zuerst einleiten. Es ist die Begegnung von Mose mit Gott da draußen in der Wüste am Dornbusch. Wüste ist der Ort, wo es keine Wege gibt. Wüste ist der Ort, wo es keine Ablenkung gibt. Wüste ist der Ort, wo man ganz auf sich geworfen ist. Und der Mose, der musste da die Schafe seines Schwiegervaters hüten. Eigentlich eine Frauenarbeit, normalerweise. Ja, der Mose, der muss ganz unten durch. Und da sieht er einen Dornbusch. Wir kennen die Geschichte. Und wir lesen sie nachher noch. Ein Dornbusch. Das ist nicht dasselbe wie bei uns so Rosendornen. Diese Dornbüsche, die haben 5 bis 8 Zentimeter Stacheln. Und da willst du nicht reinfallen. Da hältst du Distanz. Das ist das erste Bild, das Gott wählt, um dem Mose zu begegnen. Man muss sich das mal vorstellen, oder? Ein Dornbusch. Komm mir nicht zu nahe. Bleib mir auf Distanz. Und das zweite Bild, das gebraucht wird, Feuer, geht in die gleiche Richtung. Niemand greift ins Feuer. Man verbrennt sich. Komm mir nicht zu nahe. Diese zwei Bilder braucht Gott, um dem Mose zu begegnen und sagt ihm damit quasi eben, komm mir nicht zu nahe und hier ist heiliges Land, zieh deine Sandalen aus. Erklärt das Verhältnis zum Menschen an diesem Dornbusch und mit diesen Bildern, die da gezeigt werden. Und dann spricht Gott. Mose, Mose, zweimal. Wahrscheinlich ist der Mose erschrocken. Ein Dornbusch, der nicht verbrennt. Und eine Stimme, die spricht aus dem Dornbusch, die ihn kennt. Spricht ihn mit Namen an. Das ist eine paradoxe Ergänzung, diese zwei Bilder vom Dornbusch und vom Feuer, Respekt, Abstand, und dann das, was Gott sagt. Weil der Mose sagt nicht, was bist du für ein Gott? Wie heißt du? Sondern er macht es indirekt, ist noch schön, oder? Sagt, wenn mich dann das Volk fragt, wer dieser Gott ist, was soll ich ihnen dann sagen? Ist gut gemacht, oder? Und Gott gibt ihm dann zur Antwort, ich bin der Gott, der für euch da ist. Und das ist das Paradoxon gegenüber den zwei Bildern. Hier Respekt und Abstand und da, ich bin der Gott, der ganz für euch da ist. Also beides, das Verhältnis von Gott zum Menschen. Und nun lesen wir das. Ich lese ab dem 2. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 17. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb am Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose! Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Der Herr antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg hier Opfer darbringen? Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Andere Übersetzungen übersetzen es so, Vers 14, Gott antwortete, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten, ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich in diesem Namen anreden, wenn sie zu mir beten. Ich bin euer Gott, der für euch da ist. In diesem Namen sollen wir Gott für alle Zeiten anreden, wenn wir zu ihm beten. Der Mose hatte hier eine Gotteserscheinung, eine Theophanie. Gotteserscheinungen haben immer mit dem Wesen Gottes zu tun. Und weil im Hebräischen der Name immer ein Ausdruck ist, im Idealfall dessen, was der Mensch ist, des Charakters seines Wesens, deshalb fragt jetzt der Mose Gott nach seinem Namen. Die Ägypter hatten ja so viele Götter. Welcher von denen bist du? Und Gott sagt ihm, dass er ein ganz anderer Gott ist. Ein Gott, dem man sich nicht als Kumpel nähern soll, in Achtung und Ehrfurcht, und ein Gott, der da ist für alle Zeit. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der für euch da ist. Was ist das für ein Gott, fragt Mose. Welches ist sein Name, sein Wesen, sein Charakter? Und diese Texte geben Antwort genau auf diese Frage. Die ersten Verse, die wir gelesen haben in Kapitel 2. Es ist ein Gott, der das Beten, Wehklagen und Schreien seines Volkes hört. Achtet darauf, die Verben, die hier gebraucht werden, die Tätigkeitsworte. Es ist ein Gott, der hört. Es ist ein Gott, der sein Wort und seinen Bund hält. Er ist treu. Es ist ein Gott, im Kapitel 3 dann, der das Elend und die Not seines Volkes sieht und hört. Es ist ein Gott, der seinem Volk die Freiheit und Wohlstand schenken will. Man muss sich das mal vorstellen. Der Götterhimmel aller heidnischen Götter war immer so, dass die Menschen für die Götter schaffen mussten, sich abrackern mussten, damit es den Göttern gut geht. Und hier stellt sich ein Gott in der Wüste diesem Mose vor. Ein Gott, der ihm sagt, ich bin ganz ein anderer Gott. Ich bin nicht so wie die, die ihr kennt. Ich bin ein Gott, der sich um euch kümmert, der will, dass es euch gut geht. Ich will euch führen in ein Land mit diesem Bild von Milch und Honig, das fließt. Es ist ein Gott, der informiert ist, der weiß, wer in diesem Land lebt, die Jebusiter, die Amoriter und wie sie alle sind. Es ist ein Gott, der interessiert ist am Alltag. Er hört das Elend, er sieht das Elend und er kümmert sich darum. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und jetzt geht die Geschichte weiter mit Mose. Und es ist ja interessant, dass Gott sagt, ich gebe dir ein Zeichen. Was ist das Zeichen, hat er gesagt. Wenn ihr dann ausgezogen seid, kommt ihr wieder an diesen Berg und da werdet ihr mich dann preisen. Ja, meine Güte, ich hätte das Zeichen lieber vorher, oder? Er gibt ihm ein Zeichen für nachher. Er muss es wagen, mit Gott den Weg zu gehen, auf Gottes Wort zu vertrauen. Und jetzt sind wir wieder bei der Kindergeschichte. Es ist sehr entscheidend, wer etwas sagt, ob ich den Sprung wage oder nicht. Gehen wir weiter in den Text, den wir gelesen haben. Er ist der Gott, der auch die Zukunft in den Händen hat und einhalten wird, was er sagt in der Vergangenheit. Es ist der treue Gott, der Gott der Zuverlässigkeit. Und das kommt durch den Namen zum Ausdruck, ich bin, der ich bin, oder man kann auch übersetzen, ich war, der ich war, oder ich werde sein, der ich sein werde. Der für dich da seiende Gott. Der Gott, der dich nicht am Seil herunterlässt. Der Gott, der es unendlich gut mit seinem Volk meint. Und dann wird in Kapitel 12 der Auszug aus der Sklaverei, der Exodus aus Ägypten beschrieben. Gott schenkt jenen, die ihm vertrauen, im Zusammenhang mit diesem Exodus, mit dem Passalam, Verschonung vor dem Würgeengel. Gott lässt sie ausziehen in eine helle Zukunft, in ein Land, eben wo Milch und Honig fließt. Der Auszug ist bedroht, weil die Ägypter hinterherjagen. Und da öffnet Gott das Meer, sodass sie wie auf Adlersflügen hindurchgetragen werden. Mit Kind und Kegel kommen wohlbehalten ans andere Ufer. Und da stimmt Mose das Lied der Erlösung und Befreiung an. Und es wird in der Bibel als das Lied des Mose bezeichnet. Und es gibt eine Parallele in der Offenbarung, dass die Erlösten auch einmal das Lied des Mose singen werden. Das ist das Lied der Erlösung, der Befreiung. Und dann führt Gott sie nicht auf direktem Weg der Mittelmeerküste entlang, das wäre ja logisch gewesen, oder? Der direkte Weg nach Israel, sondern er hält eben sein Wort, führt sie wieder runter in die Sinai-Halbinsel an den Horeb, wo Mose seine Gotteserscheinung hatte. Und ich finde das jetzt rein pädagogisch hochinteressant. Der Mose ist der Führer des Volkes. Er hatte seine Begegnung mit Gott. Und jetzt sagt Gott, das reicht nicht. Also sagt, das sage ich, dass Gott das gesagt hat. Er will das ganze Volk mitnehmen und dem ganzen Volk eine Gotteserscheinung schenken. Und dieser barmherzige, das Elend und die Not seines Volkes hörende und sehende Gott und dieser wundersam befreiende Gott, dass diese Befreiung, die das ganze Volk, jeder Einzelne erlebt hat, dieser verlässliche Gott, dieser die Freiheit und den Wohlstand der Leute wünschenden Gott, der Sinn und Erfüllung für das Leben geben will, der gibt jetzt seinem Volk Israel dort am Horeb die 10 Worte, wie die Juden sagen, die 10 Gebote. Weil dieser Gott will, dass das Leben seiner Menschen gelingt. Und jetzt schaut euch die Einleitung der 10 Gebote an. Beginnen die 10 Gebote mit dem Vers 3 in 2. Mose 20, wo steht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Oder beginnen sie im Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Ich denke, es ist uns allen klar, dass der Vers 2 die eigentliche Einleitung der 10 Gebote ist. Für die Juden jedenfalls beginnen die 10 Gebote dort. wo sich Gott als erlösender und befreiender Gott vorstellt, der sie ins Glück ihres Lebens führen will. Und wer das nicht begreift, der begreift alles andere nicht. Sehr oft ist ja die Einleitung sehr entscheidend, um zu verstehen, was nachher folgt. Und hier ist es genauso. Es ist entscheidend, dass das der befreiende, erlösende, wohlmeinende Gott ist, der jetzt diese 10 Worte sagt, damit das Leben gelingt. Hier spricht der erlösende Gott zu seinem erlösten Volk. Der Rahmen und die Voraussetzung der 10 Gebote ist die Gnade, die erlebte Erlösung, die sie erlebt haben, die Befreiung. Sie halten also die Gebote nicht, um da in den Himmel zu kommen, sondern sie sind erlöst und gehen den Weg als Erlöste mit Gott. Kein Israelit wurde befreit, weil er so gut gewesen ist. Es war reine Gnade. Es ist vielmehr Gott, der sein Wort gehalten hat und dem Volk treu gewesen ist. Und so ist auch im Alten Testament der Abrahamsbund und der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, ein Gnadenbund und nicht einer, der auf Leistung beruht. Ich hoffe, dass ihr gespürt habt, wie interessant und aussagekräftig die uns seit langem bekannten biblischen Geschichten sein können, wenn wir sie auch in den historischen Rahmen stellen. Und ich hoffe, dass ihr die offensichtlichen Parallelen zu unserer persönlichen Gottesbeziehung gesehen habt und die Schlussfolgerungen auf die 10 Gebote. Und deshalb komme ich kurz auf die Kindergeschichte zurück mit einer Begebenheit aus dem Neuen Testament, nämlich jene in Apostelgeschichte 5 von Ananias und Sapphira. Wenn wir einmal wie Sapphira auf dem hohen Mauerpfosten stehen und herunterspringen sollten, es wagen sollten, im Sinne dessen zu leben, was Gott vorgegeben hat, und nicht mitzumachen bei den Mauscheleien ihres Mannes Ananias und diese nicht zu decken, dann ist es ganz entscheidend, ob wir den Sprung wagen, der uns innerlich dazu auffordert, wahrhaftig zu sein. Und ob dieser für uns Vater ist, der für uns da seiende Vater oder ein Fremder. Oder eine Begebenheit aus dem Alten Testament, Josef und die Frau des Potiphars. Wenn wir einmal wie Josef auf dem hohen Mauerpfosten stehen und herunterspringen sollten, es wagen sollten, die eindeutigen Avancen der Frau des Potiphars zu verneinen, dann ist es ganz entscheidend, ob der, der uns innerlich dazu auffordert, für uns der Vater ist, wie er uns Jesus gezeigt hat, oder ein Fremder, der harte Forderungen an uns stellt. Es hängt immer alles im Leben davon ab, wer was sagt und welche Beziehung ich zu dem habe. Wir kommen nicht umhin, als neutestamentliche Gläubige individuell und kollektiv die gleichen Erfahrungen wie Mose und das Volk Israel zu machen, die unsere Gottesbeziehung konstituieren. Wir brauchen auch eine individuelle Gotteserscheinung, eine Theophanie, wie Mose am Dornbusch und wie das Volk am Berg Sinai. Wo und wann bist du persönlich begegnet? Wo war deine Wüste, wo du vielleicht im Alltag, nicht beim Schafehüten, aber sonst irgendwo Gott begegnet bist, wo du den heiligen Ernst gespürt hast, weil du gemerkt hast, dass es ums eigentliche Leben geht, und du gemerkt hast, dass es Gott gut meint. Es ist gut, wenn wir Ernst als auch die Güte Gottes erlebt haben. Für uns gibt es ja kein heiliges Land mehr im Neuen Testament. Gott kann uns völlig im Alltag begegnen. Gottes Erscheinungen in unserem Leben mögen sehr unspektakulär sein. Vielleicht sitzt jetzt jemand in der Predigt und spürt etwas, das Gott ihn anspricht. Wir brauchen aber nicht nur eine Gotteserfahrung, sondern auch eine Exodus-Erfahrung. Wir müssen erlebt haben, was es heißt, erlöst und begnadet zu sein. Dass wir gespürt haben, dass Gott uns liebt und angenommen hat. Dass du auch raus aus Ägypten bist und das hinter dir gelassen hast, was dich versklavt. Und dass du dann quasi so das Lied des Mose singen kannst. Gott danken kannst, vielleicht wirklich mit deinem Lied, dass Gott dich erlöst und geliebt und angenommen hat. Und das Dritte, wir brauchen auch einen Bundesschluss mit Gott, wie es Mose und das Volk erlebt hat, wo wir Gott und zu Gott Ja sagen, weil wir gespürt haben, dass er es gut meint. Dass er Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens ist und wir damit nicht eingepfercht sind, sondern gehalten sind. Ich ermutige alle zu diesem Bundesschluss mit Gott, ob jung oder alt. Wer von diesem barmherzigen und gnädigen Gott begegnet ist und von ihm befreit, erlöst und begnadet wurde, nur der kann die 10 Gebote als Worte in die Freiheit, als Worte ins Leben, als Bauplan für ein glückliches Leben verstehen. Und für alle anderen sind es harte Forderungen, die gegen das intuitiv Gespürte, was wir uns ersehnen, ist, steht. Ein geändertes Gottesbild ändert die ganze Optik, auch die Wahrnehmung der 10 Gebote, und das werden wir dann in den folgenden Predigten, die wir einzeln anschauen, die Gebote miteinander spüren. Ich hoffe, dass ihr es als Worte in die Freiheit auffassen könnt.